Ja, herzlich willkommen im Kamakachi-Zentrum. Frage, ob jemand heute zum allerersten Mal da ist oder...
Ja.
Herzlich willkommen. Alles Wichtige, warum wir sind und wer und wie viele, steht in dem Flyer, der ausliegt, auch das Programm. Ganz kurz zusammengefasst, ein tibetisch-buddhistisches Zentrum. Das heißt, wir machen... Vajrayana-Buddhismus oder tantrischen Buddhismus, wo man mit der Ganzheit der Lehre Buddhas arbeitet. Und wir haben Veranstaltungen, wo wir Meditation haben, was die Hauptpraxis ist. Wir haben Veranstaltungen, wo wir hier heute Abend das Thema buddhistische Philosophie haben. Und dann gibt es auch das Miteinander hier im Zentrum, wo wir dieses Haus schneller renovieren, als es zerfällt. Das ist die Praxis von Verhalten im Alltag. Also unser Zentrum hat einen tibetischen Namen, der heißt auf Deutsch übersetzt freudvolle Ausdauer. Und das hält uns hier lebendig. Wir haben 25-jähriges Jubiläum, da gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltungen, steht alles in den Programmen und Flyern, die wir ausgelegt haben. Da kann man sich informieren. Und wir beginnen diese Abende immer mit einer kurzen Übung, damit man so auf das gleich am Anfang aufmerksam wird, worum es eigentlich geht, nämlich den eigenen Geist. Und alle haben, glaube ich, Platz gefunden. Dann sitzen wir mit geradem Rücken. Die rechte Hand ruht in der linken. Die Daumen berühren sich leicht. Und dann üben wir, so wie der Buddha wörtlich angeleitet hat. Beim Einatmen weiß der Übende, jetzt atmet er ein. Beim Ausatmen weiß der Übende, jetzt atmet er aus. Während wir versuchen, mit dem Gewahrsein beim Atmen zu sein, kommen Geräusche, die ablenken, Gedanken, Erinnerungen. Und es ist so, Geist ist dynamisch. Das Wichtige ist, dass wir mit der Aufmerksamkeit beim Atmen bleiben, in jedem Augenblick präsent. Wir schließen die Übung ab mit dem Wunsch, dass all das Gute, das heute Abend durch das Erforschen unseres Geistes entsteht, für uns nützlich sein möge, selbst aber auch für alle Wesen, denen wir damit helfen können, wenn wir unseren Geist erkannt und befreit haben. Und dann entspannen wir wieder. Wir beide teilen uns den Abend wieder auf. Heute Abend geht es um das Thema präsent im gegenwärtigen Moment, der Schlüssel zum Verständnis vom Geist oder der Schlüssel zum Geist oder der Schlüssel auch zur Meditation. Und der Schwerpunkt ist wie immer dienstagsabends ein philosophischer, aber wir werden das immer wieder mit kleinen Übungen dann auch untermauern, damit man merkt, warum ist es überhaupt wichtig, was der Buddha da gelehrt hat, und andersrum, wie kann dieses Verständnis von Buddhas Lehre so die praktischen Übungen auch unterstützen. Und das ist nichts, was man einfach glauben muss. Also man kann immer dazwischen fragen, wenn irgendwas nicht verständlich war oder irgendwas widersprüchlich ist oder irgendwas der eigenen Erfahrung widerspricht. Die Abende werden lebendiger, je mehr wir miteinander diskutieren und debattieren. Und sonst übernehmen wir beide das, dass wir miteinander diskutieren und debattieren.
Genau, manchmal.
Weil wir vertreten sozusagen, also in meinem Fall die übertragende Kachi-Tradition. Ich habe das, was ich hier mit euch teile, im Karmapa International Buddhist Institute gelernt. Das ist unsere Hochschule, wo ich studieren war. Und Johannes vertritt die Sichtweise aus 50 Jahren Erforschen aller buddhistischen Traditionen und schwerpunktmäßig Theravada. Und das ist ganz hilfreich, um so ein ganzes Bild zu kriegen. Worum geht es eigentlich im Dharma? Worum geht es im Buddhismus? Wenn man so aus verschiedenen Ecken die Scheinwerfer auf das richtet, worum es geht. Also der Nutzen ist doppelt, wenn man es von zwei Richtungen her hört. Und wenn wir noch mehr Richtungen dazu kriegen, dann vervielfacht sich der Nutzen noch mehr. Das Thema heute präsent im gegenwärtigen Augenblick. Man kennt es so als Schlagwort, so als Idee von Achtsamkeit und so, aber da steckt viel, 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 viel mehr drin, als man so auf den ersten Augenblick daraus hören könnte. Dem Buddha war enorm daran gelegen, dass die Schüler verstehen, die Natur der Phänomene, die Natur der Erfahrungen und letztendlich die Natur des eigenen Geistes. Und bei allen drei ist es so, dass die Phänomene, die Erfahrungen, der Geist tatsächlich immer nur einen einzigen Augenblick existieren, nämlich jetzt. Ja, die Phänomene scheinen dauerhaft zu existieren. Ja, also die Schale war vor einer halben Stunde schon hier, da habe ich sie auch schon in der Hand gehabt und der Kalf hier, der saß gestern Abend hier, heute Abend sitzt er schon wieder hier und wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann werde ich von meiner Frau auch wiedererkannt und so alltagsmäßig geht sie davon aus, dass der Kalf, der heute Abend nach Hause kommt, der gleiche ist, der um 7 von zu Hause weggefahren ist. Ja. Und so ist so unser Alltagsumgang mit Phänomenen. Und da gibt es dann sowohl vom Buddha, von den Lehrungen her, als auch dann später in der buddhistischen Philosophie sehr genaue Analysen. Ist dem denn wirklich so? Ja? Also am einfachsten kann man es noch bei lebenden Organismen verstehen, dass die eigentlich keinen Augenblick so sind. Da gibt es Stühle.
Hier sind noch einer frei.
Da stehen noch so Stühle gestapelt und da gibt es Kissen in dem Schrank.
Und hier gibt es noch Platz.
Ja. Ja. Hier ist noch Platz, ja.
Ja.
Bei lebenden Wesen, also die altern ja eigentlich jeden Augenblick. Ja, also die bleiben keinen Augenblick gleich. Die nehmen ständig Stoffe aus der Umgebung auf, geben ständig Stoffe an die Umgebung ab, haben ständig irgendwelche inneren Prozesse. Und eigentlich ist es nicht so, dass der Kalf, der um 7 wegfuhr, der gleiche ist, der heute Abend um 11 oder halb 12 oder was wieder nach Hause kommt. Ja. Also wenn man wollte, könnte man es dann messen. Der Blutdruck ist ein anderer, das Gewicht hat sich leicht verändert, und so weiter und so weiter. Ein paar Gehirnzellen sind abgestorben. Ja, also Thich Nhat Hanh hat es so auf den Punkt gebracht mit dem Satz, wir leben einen einzigen Augenblick jetzt. Ja, die vergangenen Augenblicke, wo wir gelebt haben, die sind vorbei. Die lassen sich auch nicht mehr wiederholen. Die sind weg. Die existieren auch nicht irgendwo in der Tiefkühltruhe oder auf einer Festplatte gespeichert oder in einer geheimnisvollen Chronik in der Erdumlaufbahn oder so. Ja, die sind weg. Und die kommenden Momente sind noch nicht da. Alles, was da noch auf uns zukommt an Leben, ist noch nicht bestimmt. Es steht nicht irgendwo in einem weißen Buch über unsere Zukunft. Das ist nicht schon festgelegt nach dem Motto, wenn einmal die Kugel angestoßen ist, ist genau definiert, wo sie langrollt. Was da auf uns zukommt, oder eigentlich ist es falsch gesagt, was da auf uns zukommt, dann wäre ja schon etwas da, was auf uns zukommt. Eigentlich müsste man sagen, was aus uns wird, das ist offen. Das steht nicht fest. Das steht nirgendwo geschrieben, ist nirgendwo determiniert. Das ist grundlegend offen. Also die Zukunft ist noch nicht da, sie gibt es nicht. Und die Vergangenheit ist schon weg und durch nichts mehr wiederzuholen. Ja.
Ich Das erinnere mich gerade, ich habe mal gehört, dass die Asiaten, die sagen, also wir im Westen sagen ja, die Zukunft liegt vor uns. Mhm. Die Asiaten sehen es andersrum. Die Vergangenheit ist vor ihnen und die Zukunft hinten.
Mhm. Dann gehen die rückwärts.
Das Ungewisse ist halt
so.
das was man sehen kann, das, was man eigentlich vergangen ist, ist halt identisch. Also das, beziehungsweise das kann man sich in Erinnerung holen, das ist dann vor einem. Aha. Und das, was man nicht sehen kann, ist irgendwie.
Aha, okay.
Mhm. Macht auch Sinn.
Ja. Also es ist, also wir haben aus der vergangenen Auseinandersetzung zwischen buddhistischer und verschiedenen hinduistischen Philosophien so eine Reihe von Trips, die es da im alten Indien gab, in der buddhistischen Tradition dann auch so analysiert. Und da gibt es so auch Vorstellungen, die gibt es sogar in manchen buddhistischen Schulen, dass die Zukunft irgendwo virtuell schon da ist, vorhanden ist und die Vergangenheit auch virtuell irgendwo ist. Ja. Und wir haben intuitiv tatsächlich auch im Westen diese Überzeugung, ja, wenn man über Zeitreisen philosophiert, ja, man würde ja so gerne in die Vergangenheit reisen und da irgendwie das wieder gut machen, was man falsch gemacht hat oder vielleicht andere Eltern zusammenbringen für einen, damit man ein bisschen andere Gene kriegt oder keine Ahnung, ja, oder den Hitler erschießen oder was auch, ja. Also, und das ist jetzt eine, wie soll ich mal sagen, eine traurige Botschaft des Abends. Reisen in die Vergangenheit sind nicht möglich, weil die Vergangenheit weg ist. Ja, also es ist nicht so, dass die wie so ein Film irgendwo aufgezeichnet ist und da ist und sich irgendwie ständig wieder ereignen würde, also die ist einfach weg. Die existiert nicht mehr. Ja, und die Zukunft, auch Reisen in die Zukunft, wenn die Zukunft offen ist, in was will man denn reisen? Ja, die ist noch nicht da. Also das war für mich hart als Science-Fiction-Fan, ja. 1, 2.
Und was ist dann mit Hellsicht oder Rekognition? Mhm. So ein Begriff aus der paranormalen Forschung.
Ja, ja, ja.
Das ist ja beobachtbar quasi als Phänomen.
Ja, also leicht übersignifikant, wenn da irgendwelche gewürfelten Zahlen vorhergesagt werden sollen oder so. Aber so richtig zuverlässig ist es auch nicht. Mhm. Ne? Und so die Geschichte mit Träumen und so, also jede Nacht träumen Milliarden Menschen alles Mögliche und irgendwer träumt, was dann am nächsten Tag passiert. Und alle anderen Träume, die nicht zugetroffen haben, sind dann weg. Ne?
Ja, da gibt es aber ein paar Menschen, die das, glaube ich, signifikant
haben. Ja, ja, ja.
Kann das, nicht sein, dazu, ja. Kann das nicht sein, dass quasi so bestimmte Ereignisse wie in der Luft liegen, weil verschiedene Leute darauf hinarbeiten, hinwirken, sich hinentwickeln und das quasi dann von bestimmten sensiblen Menschen, die schon voraus wahrgenommen werden kann. Aber das heißt nicht, dass es hundertprozentig eintreffen muss, oder?
Ja, also ich wage eine Prophezeiung, dass morgen früh die Sonne aufgehen wird. Also ganz, ganz, ganz hundertprozentig sicher kann man nie sein, ne? Wenn irgendwie von der dunklen Seite ein schwerer Asteroid auf die Erde klatscht, dann erleben wir keinen Sonnenaufgang morgen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass morgen die Sonne aufgeht, ne? Und solche, also in dem Sinne mag es auch Wahrnehmungen geben, die eine Möglichkeit wahrnehmen und dann kann man die aussprechen und wenn die Möglichkeit sich dann manifestiert, dann hat man richtig gelegen. Ne? Und da mag es auch Sensibilitäten geben, da sprechen auch buddhistische Texte davon, dass es da Sensibilitäten gibt, die über das hinausgehen, was wir im als Alltagswahrnehmung kennen. Ja.
Ich habe mal gehört, das ist auch bei, das ist teilweise auch als Nebeneffekt von Meditation.
Ja, ja, genau. Genau, das ist ein Sigi.
Was so ein Problem werden kann.
Genau. Ja, genau. Deswegen reden wir nicht so viel darüber. Ne?
Ja. Ja. Ich würde einfach sagen, es gibt bestimmte Gewohnheiten. Und die kann man, wenn man, die kann man beobachten, die kann man lernen. Und wer die Gewohnheiten kennt, der kann vieles vorhersagen.
Auch das.
Das. Genau, mir geht noch eine Sache durch den Kopf, wenn ich noch dazu bringen kann. Also im Buddhismus mit manchen Schulen, Ebenen beschäftigt man sich ja auch gerne mit Astrologie. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Zukunft zu tun.
Gibt es eigentlich buddhistisch nicht. Also es gibt in Tibet eine Astrologie, es gibt in China eine Astrologie, ja, aber das ist jetzt nicht im engeren Sinne buddhistisch.
Okay, es gehört nicht mit zur buddhistischen
Lehre in dem
Sinne.
Nee.
Gibt, glaube ich, schon einige.
Ja, es gibt bei uns auch alle möglichen Börsengurus und so weiter, die versuchen, in die Zukunft zu gucken, ne? Also was halt für eine Gesellschaft relevant ist. Ne?
Gut, das war mir jetzt nicht ganz klar, ob das allgemeingültig durchaus als Mittel genutzt wird, auch im Buddhismus oder womit so eine Offenheit dafür
Volkskultur.
Sehr verbreitet ist.
Volkskultur. Der Buddha hat überhaupt nichts dazu gesagt. Und ich würde sagen, Gott sei Dank. Ohne Buddha sei Dank.
Also es gibt eine nette Reaktion, die der Buddha immer gebracht hat, wenn die Leute was über Vergangenheit oder Zukunft wissen wollten. Was war ich im letzten Leben? Dann hat er gesagt, guck dir dein Leben jetzt an. Dann weißt du alles, was du wissen musst über dein letztes Leben. Und umgekehrt, wenn die Leute kamen, was wird im nächsten Leben aus mir? Dann hat er gesagt, guck dir an, was du in diesem Leben tust. Dann weißt du, wie dein nächstes Leben wird.
Das Gefühl, um das anzuschauen, was im jetzigen Leben gerade abgeht, ist Astrologie ein ziemlich gutes Werkzeug.
Ja,
oder das kann helfen, glaube ich, sich auch ein bisschen klar zu machen.
Ja, also
Werbung sein.
Ja, also es gibt da so verschiedene Aspekte. Der eine ist natürlich so auf dem Entwicklungsweg vom Kind zum normal neurotischen Erwachsenen. Darf man alles nutzen, was dabei hilft, dass man eine runde, normal neurotisch gesunde Persönlichkeit entwickelt. Ne? Und niemand kommt da so rund durch, sondern da gibt es immer alle möglichen Dramen und Verletzungen und so. Und alles, was dabei hilft, so gut im Leben zu stehen, ist in Ordnung, auf dem Weg. Und dann geht es aber weiter. Ja, vom normal neurotischen Erwachsenen-Ich sich weiterzuentwickeln zu am Ende einem Buddha und allen Stufen dahin, braucht man immer weniger Mittel, die so jetzt an einzelnen Problemen oder Problemchen arbeiten. Und man kann immer mehr sich stützen auf die Mittel, die die problemerzeugenden Muster auflösen. Ja? No ego, no problem. Aber um niemand zu werden, muss man erstmal jemand gewesen sein. Ja? So könnte man es zusammenfassen. Also Ken Wilber hat es schön gebracht mit der Unterscheidung von präpersonaler Entwicklung, personaler Entwicklung und transpersonaler Entwicklung. Ja? Und da mag so astrologische Selbstbetrachtung ein Mittel sein, um so dieses normal neurotische Erwachsenen-Ich ein bisschen besser zu verstehen. Aber auf dem Weg zum Erwachen nutzt man ganz andere Mittel. Ja? Da geht es um ganz andere Themen. Da geht es nicht um dieses oder jenes Detail des Ego, sondern da geht es darum, das Ego zu überwinden.
Ja.
Ja. Du hast vorhin gesagt, alle Momente der Vergangenheit sind weg.
Ja.
Es ist dann nicht sinnvoll, aus der Vergangenheit zu lernen, also Fehler nicht zu wiederholen. Mhm.
Das wäre klug.
Ja. Aber dann müsste man ja erinnern, welche Fehler man gemacht hat. Mhm. Also ganz, dann muss man uns ja doch ein bisschen festhalten, oder?
Mhm. Also da kommt es jetzt drauf an. Einerseits gibt es, ich sag mal so, Lernerfolg im Sinne von, man kommt gut durchs Leben. Ja, also man legt nicht allzu oft eine Hand auf eine heiße Herdplatte. Ja, das lernt man dann und das sitzt dann auch ziemlich gut drin. Ne? Und was das angeht, sind wir eigentlich recht gut. Ja, also speziell hier im Westen, wir haben ja ein Leben geschaffen, also in so einem Luxus hat noch keine Generation vor uns gelebt, in den Massen. Ja, also ein paar Könige vielleicht, aber nicht in den Massen. Also da sind wir ziemlich gut. Wo wir noch nicht so gut sind, ist sozusagen zu lernen, dass wenn wir glücklich werden wollen, dass uns Gier und Zorn und Ich-Bezogenheit nicht näher ans Glück bringt. Da sind wir irgendwie, da haben wir einen blinden Fleck. Und dieser blinde Fleck ist eben die Ich-Illusion oder die grundlegende Unwissenheit. Und das kann man nicht mit Standardlernen überwinden. Sondern da muss man sozusagen durchschauen, wie der Geist, wie das Ich funktioniert. Wie kommt diese Ich-Erfahrung zustande? Wie kommt die Interpretation von Erfahrungen durch die Brille eines Ich zustande? Und dann kann man auch lernen, wenn man in der Meditation durchschaut, wie das alles im Augenblick jeweils geschieht, dann kann man sich befreien davon. Das ist aber ein anderes Lernen. Ja, das ist nicht ein Anhäufen von Erfahrung oder Interpretieren von Erfahrung, sondern ein sich befreien von der Bedingtheit der Erfahrung. Und das, ja.
Würdest du denn sagen, man kann alle vergangenen Erlebnisse bedenkenlos vergessen?
Dann ja. Also ein Buddha braucht keine Vergangenheit. Also er hat sie aber und er nutzt sie, aber er braucht sie nicht. Ja. Ja. Also das war gerade die These, die Vergangenheit ist weg, die Zukunft ist offen. Was tatsächlich das Einzige wirklich Wirkliche ist, ist der gegenwärtige Augenblick. Ja, das ist das einzig wirklich Wirkliche. Und das gilt für lebende Wesen, aber das gilt genauso für Phänomene. Ja, und das ist so eine, also da hat man in der buddhistischen Philosophie in der frühen Zeit lange drum gerungen. Da gab es dann tatsächlich heiße Debatten um solche Phänomene wie so eine Klangschale. Ja. Heute mit der modernen Physik wissen wir, dass die sich genauso verhält wie lebende Wesen. Ja. Die ist ja nicht einfach ein monolithisches Phänomen, sondern die ist ja zusammengesetzt aus lauter Molekülen, die sich ständig bewegen und innerhalb der Moleküle Atome und Elektronen, die da rumschwirren und wo gar nicht sicher sind, wo die überhaupt sind. Und der Zustand dieser Schale, wenn man es genau anguckt, ist in jedem Augenblick ein anderer. Ja. Und damals hat man sich ein bisschen anders geholfen. Man hat gesagt, die Schale verändert sich eigentlich auch jeden Augenblick. Ja, wenn sie sich nicht von Augenblick zu Augenblick verändern würde, würde sie sich auch nicht in 100 Jahren verändern. Ja. Modern wiedergesprochen, also da gibt es immer irgendwelche Moleküle an der Oberfläche, die mit der Luft interagieren und da oxidiert es und wir nennen es dann Patina. Ja? Und in 100 Jahren sieht die anders aus als jetzt. Und wenn sie in 100 Jahren anders aussieht als jetzt, dann sieht sie von einer Sekunde auf die andere ganz klein bisschen anders aus, sonst könnte sie in 100 Jahren nicht anders aussehen. Ja? Also es ist auch bei den Objekten, bei den scheinbar toten Objekten so, dass sie sich in jedem Augenblick verändern. Ja. Wenn man genau wäre, müsste man sagen, es gibt nicht eine Schale, sondern die Schale um 20 Uhr, die Schale um 20.05 Uhr, die Schale um 20.10 Uhr und noch genauer die Schale um 20 Uhr und eine Sekunde, 20 Uhr und zwei Sekunden. Oder wie Alan Watts es mal so schön gesagt hat, zu sagen, eine Schale, es schalt. Ja. Also das wäre genauer. Ja. Und eigentlich unsere ganzen Substantive sind ein völliges Missverständnis von dem, wie die Dinge sind. Ja. Also Dinge sind es eigentlich nicht, es dingt. Ja. Und eigentlich kann man nicht in Substantiven über die Welt reden, wenn man über die Welt als das redet, was sie wirklich, wirklich ist. Ja. Und auch die Welt weltet eigentlich. Ja. Waltet. Waltet. Ja. Und also das verstanden zu haben, ist so ein Anweg zu dem Phänomen, das wir Leerheit nennen. Die Phänomene sind leer davon, etwas zu sein. Wenn die Schale nicht eine Schale ist, sondern schalt die ganze Zeit, ja, dann ist die vergangene Schale weg, existiert nicht mehr. Die zukünftige Schale noch offen, noch nicht da. Ja? Und nur im gegenwärtigen Augenblick ist da was, aber es ist nur den einen Augenblick und im nächsten Augenblick ist da was anderes. Ja? Die Schale ist also davon leer, etwas Definiertes zu sein. Jetzt ist es nicht so, dass die Schale plötzlich plopp macht und verschwindet. Also wenn wir das hinkriegen, dann wäre die Bude hier voll mit lauter Leuten, die Zauberkunststücke gucken wollen. Ne? Also irgendwas geht da weiter. Von Schalenmoment zu Schalenmoment. Ja. Und das wird dann beschrieben als Phänomen von Ursache und Wirkung. Die Schale 20 Uhr hört auf zu existieren, wird aber zur Ursache für die Schale um 20.01 Uhr. Ja, die Schale um 20.01 Uhr vergeht, aber die bringt die Schale 20.02 Uhr hervor. Und das tut sie nicht alleine, weil wir sprachen ja von der Luft, die da interagiert. Ja. Um die Schale herum sind ja noch jede Menge andere Bedingungen. Ja. Und wenn ich die jetzt anfasse oder wenn da Feuchtigkeit rankommt oder eben keine Feuchtigkeit oder irgendwelche Gase, was weiß ich, ja, die verändern ja die Schale. Und das heißt, die Schale reproduziert sich nicht einfach selbst, sondern die Gesamtheit der Bedingungen, die auf diese Schale einwirkt, erzeugt die Schale im nächsten Moment. Und die bleibt nicht, sondern dann ist es wieder so, die interagiert mit der Gesamtheit der Umgebungsbedingungen und wird dann zur Schale im nächsten Moment und so weiter und so weiter. Ja.
Es fehlt aber doch ein Unterschied zwischen einem Lebewesen und der Schale. Ich finde irgendwie, der Lebewesen ist aktiver, es hat eine Steuerung. Mhm. Es tut irgendwas. Mit der Schale ist es eigentlich so, dass es passiert.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja, ja. Aber für beide gilt, dass sie abhängig sind von den Umgebungsbedingungen. Ja? Also auch wir nehmen die ganze Zeit irgendwas aus der Umgebung auf, geben das ab. Ja, wir haben sogar sehr aktive Stoffwechselvorgänge, die sind viel aktiver als bei der Schale. Und wir sind darauf angewiesen, auf sehr intensive Stoffwechselprozesse. Das zeichnet Leben sogar aus. Ja. Aber wo wir uns gleich sind, das ist, dass wir nicht allein existieren können. Ja, die Schale existiert im Netzwerk der umgebenden Bedingungen und wir genauso. Ja. Und das gilt von Augenblick zu Augenblick. In jedem Augenblick ist man das, was aus der Umgebung auf einen einwirkt, mit dem, was man aus dem vorherigen Augenblick gewesen war. Und das geht dann weiter. Und im Grunde, und wenn es einem jetzt schwindelig wird, hat man es verstanden. Im Grunde gilt es für die Vernetztheit aller Phänomene und aller fühlenden Wesen in jedem Augenblick. Ja? Also alles wirkt auf alles gegenseitig ein, beeinflusst sich und bringt sich gegenseitig im nächsten Moment neu hervor. Und wieder wirkt es miteinander und bringt sich im nächsten Moment. Und eigentlich kann man gar nicht von Momenten sprechen. Das wollte ich sagen. Genau. Genau. Eigentlich, genau, das wäre wieder so ein Ding, ja. Und wir können aber nicht anders darüber reden. Unsere Sprache ist wie der Versuch, so mit einem Stroboskop dieses Fließen so in Momente einzuteilen, ja. So Momentaufnahmen zu machen, ja. Schale 1, Schale 2, Schale 3, ja. Aber eigentlich kann man keine Unterbrechung feststellen. Dieser Prozess ist ohne Unterbrechung. Also eigentlich kann man nicht sagen, deswegen wäre es schalt viel richtiger. Ja? Also es ist ein ununterbrochenes Fließen, gegenseitiges Hervorbringen von Phänomenen, von Erfahrungen, von fühlenden Wesen. Ja? Also eigentlich ist in jedem Augenblick alles mit allem verbunden und fließt miteinander verbunden weiter. Ja? Und vorher hat man Angst gehabt, dass man was verliert, wenn es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt. Aber wenn man dann begreift, in der Gegenwart ist ja alles da. Also alles. Dann hat man nichts verloren, sondern ums Riesige gewonnen. Das ist die buddhistische Vorstellung von Zeit und die buddhistische Vorstellung davon, wie Welt sich ereignet, und Johannes wird es dann gleich noch vertiefen. Es gibt enorme Konsequenzen von dem. Ja? Ich muss die Phänomene nicht mehr so ernst nehmen, wenn die sich sowieso die ganze Zeit verändern. Ja? Ich muss das Ich nicht so ernst nehmen, weil das sich sowieso die ganze Zeit verändert. Ja? In der Meditation erleben wir das, wovon ich jetzt gerade sprach, nicht als Konzept, sondern die Idee ist, den Geist dabei zu erwischen, wie das gerade, von dem ich gerade sprach, geschieht. Ja? Also Geist ist der Raum, in dem dieses vernetzte Fließen, das Miteinander geschieht. Ja? Unsere Momente von Bewusstsein sind selber Teil dieses Netzwerks. Ja, wenn wir etwas wahrnehmen, wenn wir Sinneswahrnehmung haben, wenn wir Gedanken haben, wenn wir Emotionen haben, die sind Teil dieses Netzwerks von Welten. Ja, und dann den eigenen Geist dabei zu beobachten, wie er mitweltet, ja, das ist so Gewahrsein entwickeln für das, was wirklich, wirklich ist. Ja. Und das hat Folgen. Und so zum Abschluss dieser Einführung in diese Augenblicklichkeit von Phänomenen würde ich gerne Rinpoche zitieren. Jetzt habe ich meine Brille irgendwo liegen lassen. Hat jemand eine Lesebrille zur Hand? Ja. Dankeschön. Meine Brille liegt, glaube ich, im Auto. Dankeschön. Was hat es für Folgen, wenn man den Geist in dieser Vernetztheit, in diesem Fließen ruhen lassen kann? Und das steige ich jetzt über drei Stufen. Ja, das sieht bestimmt lustig aus. Ja. Im Strom der Meditation bleibt mit der Zeit kein Unterschied mehr zwischen Bewusstsein und jemandem, der bewusst ist. Denker und Gedanken sind gleichermaßen das Spiel des Geistes. die Unterteilung in Beobachter und Beobachtetes, in Subjekt und Objekt, fällt weg. Handelnde und Handlung unterscheiden sich nicht mehr. Alles findet in der Weite des Gewahrseins statt. Geist ist seiner selbst gewahr und ruht im natürlichen Zustand, ohne Beobachter und etwas, das beobachtet wird. Das ist Nichtbeobachtung, natürliches Bewusstsein. Der Geist nimmt wahr, aber zugleich ist kein Subjekt mehr vorhanden. Das ist wahres Bewusstwerden, vollkommene, bleibende Gewissheit.
Kannst du das nochmal wiederholen?
Ich würde gerne noch ein paar andere Stellen, die das nochmal unterstreichen. Ah, okay. Glück findet sich nicht mit dem Willen oder durch große Anstrengung. Es ist immer schon da. Vollkommen. Vollendet. Im Entspannen und Loslassen. Beunruhige dich nicht. Es gibt nichts zu tun. Was im Geist erscheint, hat keinerlei Bedeutung, weil es keine Wirklichkeit besitzt. Halte an nichts fest, bewerte nicht. Lass das Spiel von selbst ablaufen. Entstehen und vergehen, ohne irgendetwas zu ändern. Alles löst sich auf und beginnt wieder von neuem, unaufhörlich. Allein dein Suchen nach Glück hindert dich, es zu sehen, wie bei einem Regenbogen, den man verfolgt, ohne ihn je zu erreichen. Weil das Glück nicht existiert und doch immer schon da war und dich jeden Moment begleitet. Glaube nicht, gute oder schlechte Erfahrungen seien wirklich. Sie sind wie Regenbögen. Im Erlangen wollen des Nichtzufassenden erschöpfst du dich vergeblich. Sobald du dieses Verlangen loslässt, ist Raum da. Offen, einladend und wohltuend. Also nutze ihn. Alles ist schon da für dich. Wozu im undurchdringlichen Dschungel den Elefanten suchen, der schon ruhig zu Hause ist? Nichts tun. Nichts erzwingen. Nichts wollen. Und alles geschieht von selbst. Und das Dritte machen wir nachher, wenn deine Session gewesen ist.
Wie heißt jetzt dieses Buch?
Das heißt Herzensunterweisung eines Mahamudra-Meisters von Lama Genin Rinpoche und gehört zu den 1000 Büchern, die wir oben in der Bibliothek haben. Und vielleicht haben wir sogar 2 oder 3, falls heute Abend die Bibliothek gestürmt wird und sich mehrere das ausleihen wollen. Aber von Lama Genin Rinpoche ist alles gut. Der schreibt nur so schöne Sachen, weil der konnte das. Der war ein verwirklichter Lama. Lehrer von ganz vielen, die hier im Zentrum praktizieren. Ja, Herzensunterweisung eines Mahamudra-Meisters, Genin Rinpoche. Ja, die dritte, das machen wir dann zum Schluss. Dann.
Ja. Ja, dann schließe ich daran an. Also ich finde, du hast das wirklich wunderbar dargestellt jetzt. Also eigentlich die grundlegende Lehre des Buddhismus und des Buddha. Und diese Lehre, wie Michael es dargestellt hat, also Unbeständigkeit sowohl der Phänomene wie Unbeständigkeit des Geistes, ja, oder auch die Unbeständigkeit der Welt, die Unbeständigkeit des Ichs. Alles das hat den gleichen Charakter, nämlich unbeständig zu sein oder fließend zu sein, ein fließender Prozess. Das heißt, da ist nichts fest, was man irgendwie ergreifen kann und dann sagen kann, jetzt habe ich's. Ja. Es ist im Grunde wie Wasser, wie wenn wir versuchen, Wasser zu greifen. Ja, das geht nicht, oder Luft zu greifen. Es fließt zwischen unseren Fingern durch. Und das war die Sichtweise des Buddha insgesamt, ja. Und alle unsere Vorstellungen oder Illusionen oder Wünschen, wir können uns irgendetwas aus der Welt ergreifen, festhalten, uns aneignen und dann uns auch damit identifizieren und dann zu sagen, ich bin der Besitzer von dem und dem und deswegen bin ich wichtig oder toll oder reich oder was weiß ich. das sind alles Illusionen. Ja. Und Illusionen, die Leid erzeugen. Ja. Das ist dann das Ergebnis, dass wir schaffen uns Illusionen aufgrund von falschen Erwartungen oder Vorstellungen. Und dann werden diese Illusionen zwangsläufig enttäuscht, was eigentlich gut ist. Denn ich sage auch immer, der ganze Buddhismus ist nichts anderes als Enttäuschung. Ja, Enttäuschung. Und das heißt aber buddhistisch erwachen, wenn wir enttäuscht werden. Ja, und diese gesamte Lehre, die hat beim Buddha einen Namen oder einen Begriff und die heißt in Pali Paticca Samuppada. Das heißt, jetzt klingt jetzt ein bisschen kompliziert, also auf Sanskrit heißt noch etwas komplizierter Pratitya Samuppada, aber ist das Gleiche. Paticca Samuppada heißt bedingtes, also Paticca heißt bedingt, von etwas herkommend, zusammenhängend und Sam heißt, das hatten wir das letzte Mal schon, heißt zusammen, ja, und Upada heißt entstehen, also wörtlich übersetzt, abhängiges oder bedingtes zusammen entstehen. Ja? Alles entsteht oder existiert abhängig und zusammen. Nichts ist für sich beständig oder getrennt und nichts ist dauerhaft, sondern es entsteht und vergeht. Und wieder, während es vergeht, entsteht schon wieder was und vergeht wieder und so weiter. Es ist ein permanenter, fortlaufender Prozess. Und diesen Prozess können wir einerseits als Prozess beschreiben oder als Fluss oder eben als Moment. Nämlich ein Fluss ist immer nur, wenn wir die Dreisam angucken oder den Rhein oder so, es ist immer nur ein winziger Moment, wo diese Wassertropfen, diese speziellen Wassertropfen gerade hier sind. Ja? Und dann sind sie schon wieder weg. Also normalerweise bei den Wassertropfen sehen wir es nicht, aber wenn da irgendein Stock oder irgendwas drin schwimmt, ja, dann sehen wir, dass das ist nur ein winziger Moment, da ist er gerade da und dann ist es schon wieder weg. Und so ist es mit den Phänomenen, mit den Dingen. Manche dauern länger, ja, oder gehen langsamer, also jetzt diese Kanne zum Beispiel, aber wir wissen alle, dass die Kanne, es würde ich mal sagen, ist höchstens 5 Jahre alt, ja. Und wie sie in 10 Jahren aussieht oder so, wissen wir nicht. Wahrscheinlich sieht sie da nicht so viel verändert aus und trotzdem wird sie ausgemustert. Ja? Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo wir gar nicht mehr darauf warten, dass die Dinge veralten, sondern wir machen sie veraltet. Ja? Wir schmeißen es weg. Ja? Das Smartphone hält 1 Jahr oder 2 Jahre und dann kommt das nächste dran. Ja? Das ist alles dieser Prozess des bedingten Entstehens. Und so wie bei den Phänomenen ist es auch beim Geist. Der Geist ist ein ständiger Prozess, ein ständiges Fließen. Ja. Dinge kommen, wir nehmen sie wahr, das ist der Moment, die Gegenwart, und sie sind wieder weg. Das, was ich eben gesagt habe, vor 2 Minuten, schon wieder weg. Kann sein, dass ihr euch gar nicht mehr daran erinnern könnt. Ja. So schnell geht das. Ich selber weiß es nicht mehr. Und das, wie gesagt, hat also der Buddha in dieser Lehre von Paticca Samuppada beschrieben. Und das ist eine unglaublich komplexe und tiefgründige Lehre. Und ich möchte die heute, obwohl wir heute erst den 3. Termin haben, schon andeutungsweise oder anfänglich einführen. Aber wir werden im Laufe dieses Kurses immer wieder darauf zurückkommen. Das ist denn... Wenn man das versteht, hat man den roten Faden gleichsam des Buddhismus verstanden oder ergriffen. Ja, dann sieht man wirklich einen roten Faden hindurchgehen, auch durch die ganze Praxis, ja, worauf wir ja vor allem dann hinkommen wollen, die Meditationspraxis. Eröffnet uns das Verständnis von dieser Lehre des bedingten Zusammenentstehens, eröffnet uns ein tiefes Verständnis unserer Meditationspraxis. Ich habe also so eine Grafik gemacht und 20 Kopien davon. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht reichen.
Zu zweit mal reingucken.
Müssen wir mal zu zweit reingucken. Eins gebe ich dir.
Noch ein paar in die Richtung.
Und davor noch, das habe ich jetzt nicht zu oft ausgedruckt, nur einmal. Ihr seht es meistens natürlich nicht in dieser Form, wie ich es jetzt hier umgehen lasse. Das ist eine Abstraktion auf das Wesentliche von dieser Lehre. Normalerweise sieht man es jetzt vor allem im tibetischen Buddhismus, sieht man es in dieser Form. Ich glaube, wir haben leider kein Bild hier. Wir sollten unbedingt so ein Tanga sollte man haben. Ich lasse das auch rumgehen. Also das ist so die Art und Weise, wie man es meistens sieht.
Das wird auch nochmal ein extra Abendthema
sein. Genau. Wir werden noch ausführlich darauf eingehen. Also wir werden das heute wirklich nur sehr kursorisch nur anfänglich da reingucken. Weil es genau das, exakt das beschreibt oder darstellt, was Michael gesagt hat. Ja? Exakt. Wenn, habt ihr alle?
Ja.
Also, zunächst mal ist auffällig, Michael hat von einem Prozess gesprochen und ich jetzt. Wir haben einen Bewusstseinsprozess und wir haben einen Prozess der Phänomene. Ja, also der Dinge, sagen wir mal, die wir wahrnehmen, sehen, hören, riechen und so weiter. Ja? Die Dinge, mit denen wir zu tun haben, auch im Alltag. Das weiß ich, das Auto oder unsere Wohnung und unser Beruf. Es gibt geistige Phänomene, es gibt materielle Phänomene. Aber für alle gilt das Gleiche. Auch psychische Phänomene, wenn wir Ärger haben, Wut und so. Auch das ist unbeständig, es kommt, es geht. Und wir können es nicht festhalten. Also wir können auch nicht mal unsere Wut festhalten, obwohl wir im Moment, wo wir wütend sind, denken, das ist wahnsinnig manifest und existiert wirklich. Aber wahrscheinlich, wenn wir uns anstrengen, jetzt so richtig eine Stunde wütend zu sein, nach einer Stunde haben wir wirklich die Nase voll. Es geht einfach nicht mehr. Ja, also alle Phänomene, sowohl materieller wie psychischer wie geistiger Art, entsprechen diesem Charakter des Fließens oder des nur im Moment existent Seins. Fließen heißt kommen und gehen. Ja? Es entsteht, es ist da für einen winzigen Moment und es ist wieder weg. Ja? Und verschwindet manchmal völlig ins Nichts. Gleichsam. Es kommt irgendwo aus dem, vielleicht wird man nicht sagen, Nichts, ein Leerer oder es geht wieder in die Leere. So, und das beschreibt dieser Kreis. Es geht also im Buddhismus sehr oft, das hatten wir auch beim letzten Mal, hatte ich den achtfachen Pfad dargestellt, es ist auffällig, dass im Buddhismus immer wieder der Kreis vorkommt. Der Kreis spielt eine ganz, ganz große Rolle in der ganzen Lehre, im Unterschied zu unserer abendländischen Denkweise, die linear ist, ja, die immer alles in Linien auch zeigt, während das asiatische, buddhistische Denken
Quatsch.
Das war doppelt. Das war doppelt, ja. Während das buddhistische Denken ist ein Kreislaufdenken. Und das sehen wir schon daran, dass im Buddhismus ja von Wiedergeburt gesprochen wird. Ja, also es ist folgendermaßen, dass wenn Michael sagt, die Dinge existieren nur im Moment, dann heißt das, und im nächsten Moment wieder, ja, und im nächsten Moment wieder. Was bedeutet das? Und anders, ja, also gleichzeitig wieder, aber dann doch anders. Es ist nie das Gleiche. Denn das wäre völliger Stillstand, ja, wenn sich immer das Gleiche wiederholen würde. Sondern es kommt zwar wieder, aber es ist nicht identisch. Und der nächste ist wieder eine Wiederholung und trotzdem nicht identisch. Und dadurch kommt Veränderung zustande. Das heißt, jeder Moment ist eine Wiedergeburt des vorherigen Moments. Insofern ist die buddhistische Lehre von Wiedergeburt betrifft nicht nur das einzelne Leben. Das ist, was die meisten Buddhisten zu sagen, ja, ich werde wiedergeboren, ja, oder ich bin schon mal da gewesen oder sowas. Das ist ein sehr, sehr grobes Verständnis, ja. Sondern Wiedergeburt, wie es der Buddha versteht, heißt, dass jeder Moment ist eine Wiedergeburt des vorherigen Moments, aber er ist nicht identisch. Ja? Das heißt also auch, wenn wir von Wiedergeburt sprechen, müssen wir sehr vorsichtig sein. Es wird kein Ich wiedergeboren, ja? Es wird kein Johannes wiedergeboren oder Michael wiedergeboren, sondern es werden bestimmte Phänomene, bestimmte Eigenschaften oder so werden wiedergeboren, aber vieles andere verändert sich völlig. Ja? Und insofern, dann gibt es ja eine ewige Diskussion darüber, ja, wie, ist jetzt der, was weiß ich, der 14. Karma, der 16. Karmapaar der gleiche wie der 13. oder so, oder der 14. Dalai Lama dasselbe wie der 13. und so. Diese Diskussion ist buddhistisch gesehen unsinnig, ja, weil es gibt nicht das Gleiche, aber es ist auch nicht was anderes. Ja? Und so ist es mit allem. Diese Prozesshaftigkeit oder Wiedergeburt bedeutet, es wiederholt sich was und trotzdem ist es nicht dasselbe. Ja, da hat der Buddha ja ein Beispiel gebracht, nimmt eine, also lauter Kerzen nebeneinander, ja, und die erste wird angezündet und dann zündet die erste die zweite an und die zweite die dritte und so weiter und so. Und so kann man sich das vorstellen mit diesem Prozess von Wiedergeburt. Es ist nie die gleiche Kerze, aber die Flamme, die setzt sich fort. Ja? Das ist so ein Bild dafür. Naja, jedenfalls, also ihr seht hier diesen Kreis. Ja? Und dieser Kreis, der bezeichnet dieses Wiederholen. Ja? Also ein lateinisches Wort dafür ist Rekursion. Rekursion, das spielt heute auch in vielen, in der Mathematik, in allem Möglichen spielt das eine große Rolle. Aber dieser Kreis, der beginnt irgendwo und endet an derselben Stelle. Ja, nehmen wir mal hier. Das ist, aber es ist kein absoluter Anfang, ja, sondern da ist schon, geht schon was voraus. Also er beginnt hier und kreist hier und kommt wieder zurück. Das ist also der Grundprozess, diese ständige Kreisen. Und unser Bewusstsein kreist auch ständig in dieser Weise. Und zwar sehr, sehr schnell. So schnell, dass wir das gar nicht mitkriegen, dass es kreist. Da es sich aber gleichzeitig aber dann doch verändert, nicht immer wieder dasselbe ist, ja, so ein Rad, also ein mechanisches Rad, der jetzt endlos da vor sich hintreibt, deswegen gibt es Veränderung, deswegen gibt es einen Prozess, einen Bewusstseinsprozess. Ja? Und das heißt also, das, was jetzt bei uns hier stattfindet, ihr hört zu dem, was ich sage, es ist ein Bewusstseinsprozess. Ja? Aber gleichzeitig, während ihr zuhört, findet ein ganz schneller, ständiger, ja, so ein Kreisen statt. Ja? Und das will ich kurz erklären, was das jetzt bedeutet. Ja, also zunächst mal, wir haben den Prozess, wir haben ganz viele Kreise ständig hintereinander, die sich da weiter bewegen. Und wir haben praktisch diese Wiederholung, dieses Kreisen eigentlich. Ja. Und da passiert jetzt Folgendes. Ich wollte eigentlich hier noch die ganzen Begriffe hinschreiben in Pali, aber das bin ich jetzt nicht mehr dazugekommen. Ihr seht es auf dem Platz, auf dem Blatt hier, auf dem Papier. Es beginnt da oben mit Nichtwissen, ja? Und geht hier weiter. Das will ich hier jetzt nicht im Einzelnen ausführen, das machen wir später. Und endet dann wieder bei Nichtwissen, beziehungsweise davor bei Sterben. Ja? Also Altern, Tod, Sterben, Krankheit, Altern, Sterben. Also hier endet praktisch der Prozess und er beginnt wieder neu mit Nichtwissen. Ja? Also alle dieser Prozess beginnt immer mit einem gewissen Nichtwissen oder mit einer Illusion. Und das ist der Grund, warum dieser Prozess Leiden erzeugt, weil er leidhaft ist, ja? Weil wir ihn nämlich nicht durchschauen. Ja? Wir sind zwar ständig in diesem Prozess drin, aber wir durchschauen ihn nicht. Und zwar auch deswegen, weil es so schnell geht, so wahnsinnig schnell geht. Die Meditation jetzt aber, die buddhistische Meditation, also, oder andere genauer gesagt, das, was der Buddha gelehrt hat als Satipatthana, also als Achtsamkeits- oder Gewahrseinsmeditation, die zielt darauf ab, diesen Prozess zu erkennen und zu durchschauen und kennenzulernen. Ja? Ja, es geht darum, diesen Vorgang, der in unserem Geist sich abspielt, dieses Kreisen, ja, zu beobachten. Und deswegen muss der Geist sehr schnell werden, um das zu beobachten, weil wir nämlich so schnell sind. Und damit er so schnell sein kann, muss er sehr ruhig und sehr konzentriert sein. Ja, das ergibt sich alles daraus. Also der Geist muss scharf werden, muss klar werden, muss schnell werden. Und das setzt voraus, dass er zur Ruhe kommt.
Also ich erlebe das so, dass ich eher die Möglichkeit habe, mich zu erinnern und immer öfters zu erinnern.
Das ist auch einer der
Effekte. Quasi achtsam
oder genau.
Also das ich erlebe das nicht so als schnell, sondern
immer vielleicht noch nicht, jetzt noch nicht. Ja? Aber irgendwann mal muss der Geist schnell werden, um das beobachten zu können. Ja? Also wenn du sagst, du kannst dich besser erinnern, dann ist es einer dieser
konstante
Effekte, die durch diese Konzentration und Ruhepraxis erzielt werden kann. Man kann sich durch Konzentration macht auch den Geist einfach klarer und dann und man ist nicht so abgelenkt, ja? Dann erinnert man sich auch besser. Je ruhiger der Geist ist, umso besser kann er sich erinnern.
Man könnte statt schneller vielleicht auch sagen, präziser.
Das also, dann kommt, genau.
Wenn man geübter darin wird, bei dem zu bleiben, was jetzt gerade ist, kriegt man immer mehr von dem mit, was jetzt gerade ist. Und immer feinere.
Genau. Bitte? Und wie schnell es sich dann der Inhalt quasi verändert.
Genau. Allein die Schritte von einer sinnlichen Wahrnehmung, da kommt ein Geräusch, diese Verarbeitung des Geräuschs, bis dann das eingeordnet wird in unsere Begriffsnetzwerke, so, ja. Also das bewusst mitzukriegen, das ist etwas, das verlangt eine ganz, ganz genaue, präzise Wahrnehmung und die stellt sich ein mit einer, ja, mit einem, ich würde mal sagen, dosisabhängigen Übungseffekt. Ne?
Ja.
Mhm.
Ja.
Ich erlebe es auch andersrum, dass durch die Praxis etwas sich verlangsamt und man dadurch dem folgen kann. Also die Prozesse verlangsamen.
Wenn der Geist schneller wird, dann verlangsamen sich die Dinge. Ja. Das ist richtig.
Genau. Relativ.
Dadurch, relativ. Das ist relativ. Sagen, und das ist Einsteinsche Relativitätstheorie. Wenn der Geist schnell wird, oder, dann werden alle Dinge langsamer. Ja, genau. So, also was hier jetzt dargestellt ist, ist ganz grob folgendes. Ihr seht also diesen Kreisprozess. Ihr seht, hier ist ein Anfang ein Anfang von etwas und ein Ende von etwas. Und zwar was? Das, was hier dargestellt wird, ist praktisch ein Gedanke. Ein Gedanke oder eine Wahrnehmung oder ein Bewusstseinsmoment. Ja? Ein Bewusstseinsmoment. Das ist das, was hier stattfindet. Oder was hier gezeigt wird. Oder eine, besser kann man es erklären, an einer Wahrnehmung. Ja, machen mal Gong hier. Dieses Geräusch. Und zwar nur das Anschlagen. Machen wir nur Anschlagen, ohne dass es klingt. Genau. Genau. So. Wenn man nur so macht. Ja, das ist eine Wahrnehmung. Das Nachklingen, das ist dann noch schön, weil das so diese Vergänglichkeit noch demonstriert. Ja. Deswegen liebt man das im Buddhismus, so dieses Ausklingen lassen, dann erlebt man so die Vergänglichkeit. Aber die ist schon vorher da. Dieser Moment. Dieses ist der ganze Prozess. Ja. Daran sieht man, wie schnell das geht. Ja? Weil ihr nämlich alle dieses Geräusch wahrgenommen habt. Ja, es ist euch bewusst geworden. Und das geht in mehreren Schritten. Wie diese Schritte im Einzelnen aussehen, werden wir später erklären. Das Wichtigste ist jetzt aber, es gibt einen Punkt in diesem Prozess, das ist wohl das Bewusstsein, also das alles Bewusstsein, ja? Bewusstsein, das fließt. Es gibt einen Moment in diesem Prozess, wo wir tatsächlich das Geräusch hören. Ja? Das ist der Hörmoment, wo das Hörbewusstsein entsteht. Ja? Und das habe ich in dieser Grafik hier, das ist also dieser Punkt, und das ist interessant, das ist genau der Punkt, wo das Rad, das ist ja ein Rad, den Boden berührt. Und ein Rad berührt immer nur an einem Punkt den Boden. Ja, das kann noch so groß sein, das Rad, an einem kleinen Punkt berührt es nur den Boden. Da hat es Kontakt. Ja, da ist der Kontakt mit der Erde oder mit dem was drunter ist. Ja. Und deshalb heißt dieser Moment beim Buddha auch interessanterweise Kontakt. Kontakt oder Berührung. Ja. Also, und genauer gesagt, das hier ist Kontakt und das hier ist Empfindung. Weil wir nämlich durch den Kontakt eine Empfindung haben. Ja. Macht mal so. Die Finger zusammen. Dann habt ihr Kontakt und wenn ihr auseinander geht und zusammen, eine Empfindung. Ihr spürt was. Ja. Jeder spürt etwas. Kontakt, Empfindung. Und das lässt sich auch nicht trennen. Kontakt und Empfindung ist zusammen. Ja, das geht so wahnsinnig schnell, dass man es überhaupt nicht trennen kann. Ja, wo ein Kontakt da ist eine Empfindung da. Auch Pali, Passa und Vedana. Und dieses Passa, Vedana, das ist die Grundlage der ganzen Meditationspraxis. Ja. Und das ist das, was wir in der Gegenwart sein nennen. Dieser Moment. Da unten. In diesem Kontakt und Empfindung sein, da sind wir im jetzigen Moment. Und jeder Moment, den wir erleben, jetzt zum Beispiel, ist irgendein Kontakt und eine Empfindung. Ja? Also zum Beispiel ein Hörkontakt, ein Sehkontakt, ihr seht was, ja. Riechkontakt wird hier jetzt nicht so intensiv sein, hoffen wir mal. Schmeckkontakt jetzt auch nicht unbedingt, aber trotzdem hat man einen Geschmack immer im Mund. Ja. Und Empfindung oder Spürkontakt. Ja. Wir spüren den Körper, das ist sehr wichtig. Also diesen Spür- oder Körperkontakt, der wird in der Meditation, also im Vipassana, sehr großen Wert gelegt. Wir spüren den Körper, wir spüren die Grundlage, den Boden. Wir spüren das Gewicht, die Auflage, wir spüren, ob der Kontakt zum Beispiel kühl ist oder kalt oder warm oder heiß, ob er rau ist, ob er glatt ist und so weiter. Viele, viele Empfindungen, die wir haben, in der Meditation beispielsweise. Und was daraus erfolgt, ist immer, dass wir diesen Kontakt ganz schnell bewerten. Und zwar nach angenehm oder unangenehm. Ja? Beobachtet euch nur mal beim Sitzen. Jeder von euch verändert seine Sitzposition alle paar Minuten, würde ich sagen. Ja? Wenn wir in der Meditation sind, versuchen wir eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde unbeweglich zu sitzen. Das fällt uns alle ganz schön schwer. Aber es ist in dem Falle ist es eine sehr, sehr notwendige und hilfreiche Übung, weil nur dann der Geist richtig klar wird. Und weil wir dann auch beobachten, dass wir so unstet sind und uns ständig bewegen wollen. Ja? Und wir lassen jetzt einfach mal diesen Impuls, dass wir uns ständig verändern wollen, den lassen wir mal fallen, ja, und beobachten, was mit uns passiert. Ja? Wir sitzen, also beispielsweise würden wir sitzen eine halbe Stunde und nach 10 Minuten tut uns der Rücken weh oder die Knie weh oder sonst irgendwas ist. Ja? Und eine natürliche Empfindung entsteht jetzt. Es wird allmählich unangenehm, irgendwas wird unangenehm, ja. Und wir wollen es verändern. Und das beobachten wir und reagieren nicht. Ja? Normalerweise würden wir reagieren. Und dann haben wir genau diesen Prozess wieder, der sich dann fortsetzt. Ja? Und dann kommt wieder eine neue Empfindung und wir reagieren wieder drauf. Und so erzeugen wir dann einen ständigen Bewusstseinsprozess, wo wir reagieren und wo dann alles Mögliche entsteht, Erinnerung, Gefühle, Wut, Ärger und so weiter. Wir sind in der Meditation im Urlaub und erinnern uns an das und jenes und denken dann vielleicht nach einer Stunde oder einer halben Stunde, eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn ich jetzt am Strand in Kreta liegen würde oder so und nicht in dieser Meditation. Ja, wir können jetzt all diese Prozesse beobachten, die entstehen, ja, dadurch, dass wir ganz ruhig und unbeweglich sind und nur beobachten, ja, und dann unsere Gefühle sehen, was entsteht, unsere Abneigungen, unsere Zuneigungen, unsere Begehren, unsere Wünsche, Illusionen und so weiter und so weiter. Deswegen ist exakt das die Grundlage für die Meditation. Ja? Und der Buddha zeigt uns hier auf, was alles hochkommt, ja? und was es bewirkt. Ja? Weil das ist ein Bedingungskreislauf, wo immer das eine das andere bewirkt. Ja? Und es geht immer weiter, immer weiter. Entscheidend also ist zunächst mal, dass ihr erkennt, es ist ein Kreis und der hat einen Moment und da sind wir in der Gegenwart. Und alle anderen Momente sind wir im Traum oder im Denken oder im Grübeln oder im Fantasieren und so weiter. Ja, alles andere, und das ist reichlich erschreckend, wenn man sich damit bewusst wird, nur hier sind wir in der Gegenwart und da sind wir alles nur im Denken. Denken
und deswegen lässt sich Meditation durch nichts ersetzen. Weil die Worte, die wir jetzt heute Abend verwenden, sind eben woanders in dem Kreis.
Genau.
Worte sind immer Konzepte.
Das ist auch nur, was ich jetzt hier sage, was wir jetzt sagen, das ist alles nur irgendwo angesiedelt in diesem Kreis hier, meistens hier und hier. Aber in der Gegenwart, das ist das, was ihr gerade spürt. Ja? Der Boden, Geräusche, vielleicht auch, dass hier ein bisschen warm ist. Wäre ganz gut, dass wenn das Fenster mal auf, dass man schlecht Luft kriegt. Ja. Da sind wir im Jetzt, im Hier, berühmten Hier und Jetzt. Und die Praxis gleich, die Meditationspraxis zunächst mal, die Achtsamkeitspraxis geht jetzt zunächst mal. Der erste Schritt ist beruhigen, den Geist zur Ruhe bringen, damit er nicht mehr so wahnsinnig schnell hier rotiert, ja, und immer weitergeht. Ja. Und zwar also ihn zur Ruhe bringen. Und der zweite Schritt ist, uns auf diesen Punkt der Gegenwart zu konzentrieren und versuchen, da dran zu bleiben. Deswegen heißt Satipatthana, also die Praxis der Achtsamkeit heißt Vergegenwärtigung der, also wörtlich übersetzt, ja, Vergegenwärtigung der Achtsamkeit oder umgekehrt, die Achtsamkeit vergegenwärtigen. Ja? Also in die Gegenwart kommen durch Gewahrsein oder durch Achtsamkeit. Also Achtsamkeit und Gewahrsein ist für mich das gleiche Wort. Das eine bezeichnet den Weg, das andere das Ziel. Gewahrsein ist das, was wir erreichen wollen. Achtsamkeit ist der Weg dahin. Und die Praxis ist, hier in diesem Kontakt zu sein und die Empfindungen wahrzunehmen.
Ja. Hat der Buddha es geschafft, in diesem Punkt zu bleiben?
Ja.
Endgültig.
Ich denke ja, das weiß ich nicht. Jetzt kann ich jetzt nur annehmen. Aber ich denke schon, ja, dass er es geschafft hat, an diesem Punkt der Gegenwart, der Wahrnehmung, also der offenen Wahrnehmung, völlige Offenheit des Geistes, ja, heißt es jetzt, ja. Der Geist ist ganz offen, aber er verweilt in diesem Moment dessen, was jetzt ist. Also man kann das indirekt daran zum Beispiel sehen, dass der Buddha ja in seinem Leben viele, viele, viele Gespräche geführt hat. Es war nicht so, dass er ständig nur meditiert hat, überhaupt nicht, ja. Sondern er hat enorm viele Gespräche mit Menschen geführt, unterschiedlichster Art, Herkunft und so weiter, unterschiedlichster Situation. Und er ist immer sehr direkt auf die Person und die Situation eingegangen, die ihm da gerade begegnet ist. Und deswegen, es ist auch so schön und so interessant, dass am Anfang dieser Lehrreden wird immer die Situation so ein bisschen beschrieben. Ja, und wird immer gesagt, es war da und da, an dem Ort, und in der Umgebung. Und da kam dieser Mensch und der war, was weiß ich, Brahmane oder Schmied oder sonst irgendwas, und der hat diese Fragen gestellt und so weiter. Also es ist immer konkret, situativ, nicht irgendwo abstrakt in irgendeinem der höheren Ideenhimmel, in dem er da geschwelgt hat, sondern er ist immer auf die konkrete gegenwärtige Situation eingegangen, hat darauf geantwortet. Ja. Und dann heißt es natürlich oft, dass der oder diejenige danach dann erwacht war. Gut, das müssen wir glauben, das können wir jetzt nicht beurteilen, aber zumindest kann man annehmen, dass er oft es wirklich getroffen hat. Dann, ja? Also zumindest, dass er in der Lage war, den Menschen zu helfen.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das mit dem Rad genau ist. Also heißt es, dass dieselben Inhalte in diesem Drehen sind und dann irgendwann in diesem Kontaktpunkt? Oder kann man in dem Kontaktpunkt bleiben? Und dann, also, weil es ist ja ein Drehen da mit dabei.
So ja. Ja, das also ist klar, dass dir das jetzt heute Abend nicht klar wird. Kann den meisten von euch noch nicht klar sein, weil ich ja die einzelnen Aspekte noch gar nicht behandelt habe. Also es, ganz grob kann man so sagen, es ist einfach ein bestimmtes Muster, durch das wir ständig durchlaufen. Ja? Ein Muster des Geistes oder eine Struktur, könnte man sagen, unseres Bewusstseins, ja? Eine bestimmte Struktur, die ist fest. Ja? Die ist bei allen Menschen sehr ähnlich oder gleich. Und wir machen alle dasselbe, ja. Und das wissen wir ja auch. Also wir reagieren auf bestimmte, auf irgendwelche Beleidigungen, reagieren wir eben auch beleidigt, ja, oder erfreut oder so. Und bestimmte Worte lösen bei uns allen die gleichen Reaktionen aus, ja. Bestimmte Bilder, wenn jetzt hier jemand reinkäme, ich war ja, wie gesagt, vor kurzem in Sizilien, ja, da gibt es ein wahnsinnig tolles Eis, ja, wirklich, das so ein Eis habe ich hier in Freiburg nicht gegessen. Ich würde hier reinkommen und würde hier Eis reinbringen von dieser Art. Ihr werdet alle begeistert, ja. Und also wir haben einfach bestimmte Muster des Denkens, des Fühlens, des Handelns, des Reagierens und so weiter, die sind bei uns allen gleich. Und diese Muster des Geistes und des Bewusstseins, die hat der Buddha daraus gearbeitet. Ja. Und die durchlaufen wir permanent. Ja. Und das Seltsame ist, dass unsere Psychologie oder westliche Philosophie darauf so wenig achtet. Ja. Weil sie nämlich gar nicht auf sich selbst schaut. Ja. Der Geist schaut nicht auf sich selbst hier im Westen, sondern er schaut immer nur nach draußen. Ja. Immer nur in die Außenwelt. Und dann kriegt jetzt wieder irgendein japanischer Mathematiker einen Nobelpreis, weil er irgendwie irgendeine mathematische Formel für irgendwas gefunden hat und so. Aber keiner guckt, was ist eigentlich mit dem Mathematiker, mit dem Nobelpreisträger, der da rausgeguckt hat. Ja? Warum, wie funktioniert sein Geist? Ja? Und das ist das, was den Buddha interessiert hat. Diesen eigenen Geist
zu erforschen. Also das Auge, bis alles draußen sieht, aber nicht sich selbst im Spiegel dann zu erkennen.
Ich habe noch eine Frage zu dem Punkt und zu der Achtsamkeit. Bei dem Hören oder auch bei dem Sitzen und dem Körpergefühl ist es klar, wenn ich nur genau über nachforsche, dann ist es bei mir nicht nur ein Punkt. Ich höre was und ich sehe was und ich fühle was im Körper. Ich nehme vielleicht noch einen Gedanken wahr, der durchs jetzt, also genau genommen, ist es bei mir gar nicht nur ein Punkt, sondern es sind 3, 4, 5. Manchmal, ich fokussiere mich nacheinander mal auf den einen und den anderen. Manchmal sind aber auch mehrere gleichzeitig da. Höre und sehe dabei.
Da müsste man jetzt, das würde jetzt
aber... Worauf bin ich dann achtsam? Auf alles oder auf eines?
Du bist immer nur auf eins achtsam. Okay. Immer nur eins. Der Geist ist nur in der Lage, ein Objekt zu ergreifen.
Also nur dann, hören oder sehen. Also
genau, und aber er ist so wahnsinnig schnell.
Ach, dass ich jetzt wechsle zwischen dich angucken und dir zuhören gleichzeitig.
Ja, genau. Er ist so irre schnell, dass er das, was hintereinander stattfindet, synthetisiert, zusammenbringt zu einem, ja, konstruiert oder zusammengestaltet und denkt, das war der ein Moment. Ja. Aber dieser Moment gibt es nämlich auch nicht. dieser Moment setzt sich auch wieder aus vielen Momenten zusammen. Ja? Und das ist ein Phänomen.
Wie ein Film praktisch, der ohne
Genau, wie ein Film, wo jedes Bild ja anders ist und doch gleich. Ja? Also wenn man sich so diese alten Filme anguckt. Ja? Und doch, weil die ja rasend schnell durchlaufen, bewegt sich das, ja.
Ja, und dasselbe macht der Geist. Ja, und jetzt Vorsicht mit dem Bild, ne? Also genau das verleitet zu einem Missverständnis, dass es so einen kleinsten Geistmoment gäbe, den man noch festhalten könnte. Und dann wäre es so ein Aneinanderreihen von fixen Bildern. Und da geht man dann in der buddhistischen Philosophie hin und untersucht, was ist denn der kleinste Moment? Man findet am Ende, weil wir in Worten denken, glauben wir, dass es diese Bilder, diese Momente geben muss. Aber es ist anders, es fließt. Da ist kein kleinster Moment.
Genau. Ja.
Und das Interessante ist, dass diese Momente in Anführungsstrichen fraktal sind. Also diese 12 Glieder in diesem Rad, die kann man auf ganz winzige Momente beziehen. Die kann man auf Tage, Wochen, Monate, Jahre, ganze Leben oder Jahrhunderte beziehen. Das Interessante ist, das funktioniert auch. Also dieser Ablauf ist fraktal organisiert. Dieses Muster passt. Ich
muss erklären, was du unter fraktal meinst.
Das bedeutet, dass ich die gleiche Organisationsstruktur auf verschiedenen Skalen wiederfinde. Und ob ich jetzt ein Jahrhundert angucke, ob ich ein menschliches Leben angucke, ob ich einen Tag angucke, eine Stunde, eine Sekunde, eine Hundertstelsekunde, das ist immer sozusagen, dass ich das anwenden lässt.
Und
das ist jetzt die gute Nachricht, dass man nicht warten muss, bis man den Geist auf die Hundertstelsekunde einstellen kann, bis man entdeckt, so ist es, sondern es reicht schon, wenn man sich ein Leben angucken kann. Das schafft man.
Ja. Gut, ein ganzes Leben schafft man deswegen. Ja, nicht, weil man ja noch nicht am Ende ist, aber,
ja, aber man sieht
zumindest
ja,
eine gewisse Zeit.
Eine gewisse, eben, genau.
Ja, ja, aber eben das Wichtige daran ist, genau was du sagst, es ist ein Grundmuster. Und hier hat der Buddha das Grundmuster des Geistes oder des Bewusstseins beschrieben. Und das gilt, ob für kurze Momente, für längere Momente oder fürs ganze Leben oder für mehrere Leben, für große geschichtliche Perioden. Also ich beschäftige mich mit diesem Paticca-Samuppada, kann man sagen, seit 40 Jahren. Und es ist so faszinierend, was man durch dieses einfache Modell verstehen kann. Ich behaupte sogar, du kannst mit diesem einfachen Modell die gesamte abendländische Philosophie verstehen. Plötzlich wird dir alles klar, ja? Oder auch die buddhistische natürlich oder die indische.
Ja. Ja, in dem Reissprössling Sutra, wo das unter anderem erklärt wird, da unterhält sich der Buddha mit dem Schüler darüber. Und der Schüler kriegt so ein Aha-Erlebnis und sagt, wow, wenn man das versteht, hat man ja alles verstanden. Und sagt der Buddha, ja, so ist es.
Ja, ja, nein, nee, er hat sogar noch dazu gesagt, das ist.
Also, es ist die Essenz.
Was hat er gesagt? Du hast mich noch nicht verstanden, dann hast du mich noch nicht verstanden, sondern da ist noch viel, viel mehr, so ungefähr.
Ja, ja, also, ich habe es hier zusammengefasst.
Genau, genau.
Obwohl schon ein kurzes Sutra ist, normalerweise sind die Sutras ja so dicke Bücher, aber das ist wirklich nur so 30 Seiten. Eins ist noch wichtig auseinanderzuhalten, der Unterschied zwischen Philosophie und Meditation. Vorhin kam schon raus, also Philosophie geht nur mit Worten. Auch Teaching, also wenn der Buddha seine Schüler unterrichtet oder wir hier im Zentrum uns gegenseitig sozusagen teilen, unser Wissen, es geht nur in Worten. Und es reicht aber eben nicht. Man kann das, was man erlebt beim Meditieren, nicht befriedigend in Worte fassen. Man kann das, was die Natur des Geistes ist, man kann das, was das Erwachen ist, nicht befriedigend in Worte fassen. Man kann schon nicht mal in Worte fassen, was gemeint ist, mit diesem Fließen, weil Fließen ist ja schon wieder ein Wort. Ja? Und Worte sind eben nicht im gegenwärtigen Moment. Worte sind so der Versuch unseres Geistes, das, was er erlebt, irgendwie zu ordnen, zu kategorisieren. Und diese Begriffe, wir nennen sie im Buddhismus Konzepte. Ja? Diese Konzepte sind immer was Abstrahierendes. Die sind genau nicht im Punkt von Kontakt. Ja? Also das Wort Tisch hat mit einem realen Tisch nichts zu tun. Ja? Ein Tisch altert oder ein Tisch wackelt, das Wort Tisch kann weder altern noch wackeln.
Ja. Das Wort kann man sich nicht mehr setzen.
Ja, das Wort kann gar nichts. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass die Worte zwecklos wären, ja, aber wenn man da bleibt bei den Worten, dann gewinnt man nichts. Ja? Es ist trotzdem wichtig, das erstmal zu verstehen, damit man weiß, worum es beim Meditieren geht. Ja? Aber worum es geht in der Meditation, ist es dann zu erfahren, von dem da die Rede ist. Ja. Und
ein Punkt muss ich noch ergänzen. Der ist wichtig, sehr wichtig. Wir bleiben jetzt allerdings nicht an diesem Punkt, also wir bleiben in gewisser Weise schon, aber wir reduzieren uns nicht auf diesen Punkt, sondern ich habe gesagt, das ist der Punkt der Achtsamkeit in der Gegenwart oder der Punkt des Gewahrseins. Aber dann kennen wir noch den Begriff des offenen Gewahrseins oder des grenzenlosen Gewahrseins. Das ist, wenn dieser Punkt jetzt sich ausweitet zum Bewusstsein des Ganzen. Ja? Wenn wir alles das, was hier stattfindet, und das ist ja das Ziel der ganzen Praxis, das Ziel ist nicht jetzt hier da kleben zu bleiben, sondern das Ziel ist, all das, was jetzt hier da stattfindet, wahrzunehmen und zu beobachten und sich dessen bewusst zu sein. Und das ist offenes oder grenzenloses Gewahrsein im Geist, riesig groß und weit. Ja? Ganz weit. Und er sieht, was passiert. Mit ihm passiert, was mit der Welt passiert und ruht darin oder kann darin ruhen.
Und das. Dann könnte man doch auch sagen, dass der Geist Bewusstsein ist.
Ja, also klar, natürlich, das sind zwei verschiedene Worte für das Gleiche.
Aber mit Geist ist immer so, es beinhaltet so viel und das Bewusstsein ist irgendwie konzentrierter. Der Ausdruck meine ich jetzt.
Ja, also ich selber, ich beziehe ja auch den Begriff Bewusstsein, also wir sprechen ja von deutschen Begriffen, im Deutschen den Begriff Bewusstsein vor, weil der deutsche Begriff Geist ist sehr geprägt von unserer abendländischen Philosophie und Theologie, ja, und erzeugt viele Missverständnisse. Der buddhistische Begriff Citta oder Vinyana ist eigentlich ganz anders. Ja, Geist ist keine sehr glückliche Übersetzung dafür. Aber Geist ist bei uns im Gegensatz zur Materie. Und das ist er im Buddhismus nicht. Aber da kommen wir später noch dazu. Es gibt ein wunderbares Bild, mit dem dieses offene Gewahrsein in Asien dargestellt wird. Das ist im Zen. Das ist einfach dieser Kreis. Ja? Ein Meister, ein Zen-Meister, der mit einem großen Pinsel einmal so macht, also davor meditiert er, ja, und taucht er seinen Pinsel ein, macht und dann hat er einen perfekten Kreis. Das ist offenes Gewahrsein oder das Ziel der Achtsamkeitspraxis, ja, wenn der Geist konzentriert ist und dann sich weitet, öffnet.
Sind noch Fragen dazu, Vertiefungen? Sonst würde ich sagen, probieren wir das mal. Und ja, schließen das dann ab mit den Worten von Gendo Rinpoche und mit dem Segen des Buddha ganz zum Schluss, wie üblich an dem Abend. Aber dann probieren wir jetzt mal mit geradem Rücken zu sitzen, rechte Hand ruht in der linken. Und genau das hat der Buddha gemeint mit der Anleitung. Beim Einatmen weist der Übende, jetzt atmet er ein. Beim Ausatmen weist der Übende, jetzt atmet er aus. Das ist der Moment von Kontakt. Das Präsentsein im gegenwärtigen Augenblick des Atmens. Geräusche, Gedanken. Geräusche sind auch Kontakt, aber wir bleiben dann bei dem Hauptkontakt, beim Atmen. Wir werden gewahr, dass es da auch Erinnerungen, Assoziationen, Gedanken im Geist gibt. Aber das ist so. Irgendwas ist immer. Und wir üben, gegenwärtig zu bleiben in jedem Moment von Atmen. Und jetzt versuchen wir, ob wir das wagen können, den Geist auch zu öffnen. Also nicht so zu fixieren am Atmen, sondern auf alles, was im gegenwärtigen Augenblick im Bewusstsein vor sich geht. Alles, was gehört wird, gerochen wird, empfunden wird, gedacht wird. Gewahrsein mit allem, was geschieht im gegenwärtigen Augenblick. Weiterhin und hören gern den Rinpoche. Lass deinen Geist in einem Zustand, der gelöst ist und zwanglos. Betrachte in diesem Zustand die Bewegungen der Gedanken. Verweile auf ihnen und sei entspannt. So wird Stabilität einkehren. Frei vom Haften an Ruhe. Ohne Furcht vor Bewegung. Sei gewahr, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Ruhe und Bewegung. Geist entsteht aus Geist. Verweile in diesem Zustand so, wie er ist. Entspannt. Ohne Ergreifen. Ohne Anhaften. Hierin, der Wirklichkeit, wie sie ist, wird die Essenz deines eigenen Geistes, Weisheit, als strahlende Offenheit zum Vorschein kommen. Du wirst stumm sein vor Staunen und eine natürliche Ruhe wird sich einstellen. Doch halte diese Ruhe nicht fest als etwas, sondern bleibe natürlich, entspannt. Frei. Ohne geistige Gebilde zu ergreifen oder abzuweisen, verweile einfach so. Genau so hat der Buddha seine Schüler unterrichtet. Und wer mag, kann sich jetzt vorstellen, wie der Buddha hier im Raum präsent ist, wo seit 25 Jahren seine Lehre, seine Methoden praktiziert werden. Und wer mag, kann sich auch vorstellen, wie der Buddha zu jedem Einzelnen kommt und seinen Segen gibt, damit dieser Weg gelingt. und er gibt den Segen mit seinem Mantra. Das heißt auf Deutsch, geh, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Theta Om Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. Wir spüren, wie der Buddha wirklich den freudvollen Wunsch hat und den Segen gibt, es wird es schaffen, den Zustand zu erlangen von offenem Geist. Theta Om Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. Beim dritten Mal nehmen wir den Segen, nicht nur für uns, sondern für alle, denen wir werden helfen können, wenn wir unseren Geist gemeistert haben. Theta Om Gate, Gate, Parasamgate, Bodhisattva. Wir wünschen, dass all das Gute, das heute Abend entstanden ist in unserem Geist, nicht nur uns selber hilft, sondern für alle Wesen nützlich wird, um Leid zu überwinden und dauerhaftes Glück zu erlangen, das Erkennen vom eigenen Geist. So. Danke fürs Dabeisein heute Abend. Und ich freue mich. Das war deine.
Versucht jemand seine Brille, Gilsi.
Und dann freue ich mich aufs Wiedersehen. Wer will, kann morgen zu meditieren kommen. Morgen geht der Mahamudra-Kurs los für die, die schon, oder Mahamudra-Meditationsabend los für die, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Das, was ein Armagendin da beschrieben hat, das wird morgen Abend geübt mit Hans. Donnerstag ist eine Tara-Gruppe, die meditiert auf die Tara, aber das ist, glaube ich, geschlossen oder nur für Frauen. Freitag ist stille Meditation. Da ist genau um 19 Uhr für Anfänger das, was wir gerade gemacht haben, auf den Atem mit Anleitung. Um 20 Uhr nochmal eine Stunde mit Anleitung, aber ohne Anleitung dann. Okay, um 20 Uhr eine Stunde lang ohne Anleitung, wenn man das schon kann. Und nächste Woche haben wir dann am Montag eine tibetische Meditation auf Buddha liebevolle Augen. Und am Dienstag sehen wir uns hier wieder. Und dann am Sonntag, da gibt es eine Debatte mit einem islamischen Theologen, mit einem katholischen Theologen, mit uns beiden über die Frage, wie kann das Verhältnis von Religion und Politik gelingen. Sonntagmorgen um 11. Das gehört zu unserem 25-Jahr-Fest. Und da bin ich mal gespannt. Das ist die erste interreligiöse Debatte hier in diesen Mauern. Und wen das interessiert, ist herzlich eingeladen. Um 12 gibt es Kaffee. Und danach diskutieren dann nicht die vier miteinander, sondern die Gäste mit den vier. So ist es gedacht. Und dann die Woche drauf kommt Lama Trinle Rinpoche. Und wenn man mal wissen will, wie ist es, wenn so einer bewusst wiederkommt? Also ein erwachter Lehrer, der sich bewusst wiedergefunden ist. Und wenn der als Tibeter gestorben ist oder als Westler wiedergekommen ist, bei einer französischen Familie an der Schweizer Grenze. Und wenn das eben nicht so ein alter Lama mit Roben und weißen Haaren ist, sondern ein junger Kerle, der mit dem Sakko kommt und super Englisch und super Französisch spricht. Und wenn man das mal erleben will, dann herzliche Einladung. Donnerstagabend, nächste Woche Donnerstag, ist dann in der Uni ein Vortrag mit Lama Trinle Rinpoche um 19.30 Uhr. Und am Freitag haben wir ihn hier. Wer zur Sangha gehört, ist herzlich eingeladen. Wir werden am Freitag mit ihm hier in der Gompa ein Lunch machen gemeinsam. Und um 15 Uhr gibt dann Vortrag, die Bedeutung von buddhistischen Zentren, weil wir eben jetzt 25 Jahre feiern. Und am Freitagabend um 19 Uhr gibt er eine Einführung in die Praxis von Buddha Diamantgeist. Das ist dieser Buddha, den man sich auf den Kopf setzt, das 100-zählige Mantra sagt und dann wäscht man so das ganze Karma raus. Das ist eine tibetische tantrische Meditation. Der Buddha Diamantgeist sitzt hier auch irgendwo genau da oben. Ja, da gibt er die Einführung in diese Praxis. Und das ist eine ereignisreiche Woche und das ergänzt es, was wir jetzt heute Abend sozusagen so angestoßen haben, das ergänzt es und vertieft es. Und wer mal wissen wollte, was Lamas taugen und ob man mit denen was anfangen kann und so, herzlich eingeladen, sich den anzugucken.
Die Homepage ist aktualisiert,
kann man
das alles nachlesen.
Ist es? Ja, das ist so die große Frage. Also wir haben es alles. Ja, wir haben alles in Flyern, die draußen liegen. Alles liegt draußen ausgedruckt. So, wir sind da noch ein bisschen.
Ist aktualisiert. Die Homepage ist aktualisiert, aber es ist noch die alte. Es wird im Moment an der neuen gearbeitet.
Vielleicht mit dem Lama zusammen.
Die Infos sind aktuell.
Die Infos müssten drauf sein.
Also sie sind auch nicht aktuell.
Das meine ich.
Ja, ja. Die Infos müssten drauf sein. Ja.
In dem Sinne aktualisiert.
Ja, ja.
Ja. Kein WLAN.
Aber vielleicht schaffen wir es am Tag, wo der Lama kommt, dass wir mit ihm zusammen den Knopf drücken für den Start der neuen Seite. Das ist gerade viel Arbeit.
Ganz bescheiden möchte ich noch anmerken, dass ich am 1. November hier einen ganzen Tag Einführung in die Achtsamkeitspraxis anbiete. Also Vipassana Samatha und Vipassana Meditation am 1. November morgens von 10 bis 18 Uhr. Mit Pausen natürlich. Und wer kommt, ihr seid herzlich eingeladen, möge etwas zu essen mitbringen. Das essen wir dann gemeinsam. Ja? Müssen wir auch draußen was hin?
Du hast doch in deiner Mail stehen, dass man sich anmelden soll. Soll man das machen?
Ja, ja. Entweder bei mir oder, ja, wäre schon gut, also dass wir ungefähr die Zahl wissen. Ja. Also bei mir.
Das ist ein Dienstag.
Und dieser Dienstag ist aber ein Feiertag. Das ist nämlich Allerheiligen. In Baden-Württemberg haben wir das als Feiertag, Dienstag.
Ja, dann danke fürs Dabeisein. Und wer will, kann noch hochkommen in die Bibliothek und weiter diskutieren und Bücher angucken und Bücher ausleihen und oder einfach da sitzen, Tee trinken und diskutieren oder anderen zuhören oder was auch. Oder gucken, ob Buddhisten mit Messern und Gabeln essen. Das kann man da auch. Gut, dann bis nächste Woche oder bis irgendwann in diesen Tagen jetzt.